Liebe Hörer, wir haben das letzte Mal versucht, schon einmal auf dem Terrain Ökumene und Friede zu sondieren und auszuscheren, was gemeint sein könnte und was nicht. Und damit dem Unbehagen zu begegnen, das wir vielfach antreffen, als weichen die Christen immerzu aus, sobald es an die Tabus geht. Ist es Ihnen recht, liebe Hörer, wenn wir in der redlichen Analyse weiterfahren? Ich weiß, an sich ist es nicht recht, von der Auslegung der sonntäglichen frohen Botschaft abzugehen und solchen Überlegungen bei solchen Anlässen nachzugehen. Aber die Sendereihe ist so eingeplant, daher die Gedankenfolge. Wir kehren zum Ausgangspunkt im Thema zurück. Ökumene und Friede, genauer, gemeinsames Zusammengehen aller Christen. Zunächst, was heißt es heute sicher nicht? Christen aller Bekenntnisse, vereinigt euch wieder alle Gottlosen. Die Zeitepoche, wo die Christenheit zum Beispiel wieder den Halbmond in den Türkenkriegen und schon früher in den Kreuzzügen sich zusammentat, um entweder die Heiden zu taufen oder zu töten, ist vorbei. Beim Jubiläum am österreichischen Wallfahrtsort Mariazell, da brachte eines Tages der türkische Gesandte von Wien eine große Kerze dorthin mit, als Dank, dass ihm vor 20 Jahren ein Mariazeller Taler Segen ins Haus gebracht, wie er sagte. Er verlor ihn dann, sagte wie ein echter Muselmann, Fatum, Schicksal, mag's dem Glück bringen, der ihn gefunden. Der österreichische Benediktinerpater Beda, der die Kerze entgegennahm, ließ, echt österreichisch, ausgerechnet am Bollwerk christlichen Widerstandes in den Türkenkriegen vor der Kirche, am Fahnenmast, dem Halbmond, während der Anwesenheit des türkischen Gesandten hochgehen. 14 Tage später ließ der gleiche Pater aus Anlass des Besuches des israelitischen Gesandten in Wien, der gleichfalls seiner Landsmännin Miriam von Nazareth die Reverenz erwies, den Davidstern hochziehen. Es geht auch nicht an, nach neuzeitlichen Gottlosen zu suchen und ein kriegerisches Potenzial gegen diese anzusetzen. Ganz abgesehen davon, dass wir ja verwarnt sind. Wer zu seinem Bruder sagt, du Gottloser, wird der Feuerhölle verfallen. Es ist leider Gottes wahr, dass nicht nur, wie verheißen, die anderen Gott einen Dienst zu erweisen meinten, wenn sie uns töteten, sondern dass es ebenso umgekehrt der Fall war. Man denke nur an die vielen Judenpogrome im Mittelalter. Natürlich können und wollen wir auch nicht über eine Vergangenheit und unsere Vorväter zu Gericht sitzen. Wie kämen wir dazu? Sie glaubten sicher aus bestem Wissen und Gewissen, das Kreuz wie ein Schwert wieder die Ungläubigen ziehen zu müssen. Wir können auch nicht über die innersten Intentionen eines heiligen Bernhard von Clairvaux befinden, der im Dom zu Speyer an Weihnachten die christlichen Fürsten damals zum Zusammenstand beschwor. Es war einfach eine andere Zeit. Andererseits dürfen wir mit dem Recht einer Generation, die durch zwei Weltkriege gegangen und dezimiert worden, andere Erfahrungen, Gesichtspunkte und Belange anmelden, ohne einen Stein auf unsere Väter zu werfen. Die Welt ist heute zusammengerückt. Auch das Konzil hat uns zu ungeahnten Begegnungen und Dialogen zusammengeführt, die man sich vor 20 und 30 Jahren kaum in dieser Breite geträumt. Dieser ökumenische Zusammenstand, das sei nochmals eindeutig herausgestellt, wider alle Missdeutungen, kann nicht eine Spitze gegen irgendwer oder welche haben, um zum großen Schlag wieder die Feinde Nummer 1 auszuholen. Für die Christen neutestamentliche Orientierung gibt es nur einen Feind, Satan, der alles und alle durcheinander wirft. Es geht auch nicht um Kräfteballungen, die uns wieder nach vorne ins Spiel bringen. Es ginge eher um eine dritte Kraft, um mit Friedrich Heer zu sprechen. Darum, diese dritte Kraft einer in sich gespaltenen Welt als bündigendes Element zur Verfügung zu halten. In diesem Sinn müssten wir den Friedensappell des heiligen Bernhard zur Einmütigkeit im Sinn einer offeneren Katholizität verstehen und weiterführen. Wir müssen uns also, liebe Zuhörer, den kritischen Zuhörern aus aller Welt stellen, wenn wir heute Frieden sagen, allen falschen Zungenschlägen und Abhebungen. Der Auftrag zum Frieden ist in jeder Zeit neu zu verwirklichen. Man könnte in diesem Sinn auch von politischen Konvertiten zum Frieden, auch von politischen Rückfällen in alttestamentliches, selbst untestamentliches Denken und Verhalten sprechen. Ich will in meiner eigenen franziskanischen Familie zurückblättern. möge jeder Orden in seinen Annalen nach dem Rechten sehen, um zu seinen theologischen Wiedergutmachungspflichten zu kommen. Der heilige Franz selbst war ein Kind seiner Zeit. Seine Kindheit war, im Übrigen wie John Kennedy, der mit der Artussage und den Rittern seiner Tafelrunde groß geworden, von den ritterlichen Taten seiner Epoche geprägt. Als solcher zog er noch halbwüchsig mit in den Krieg nach Perugia. Dann konvertierte er zum ersten Mal zum messianischen Frieden. Später im Kreuzzug ließ er sich nochmals mitreißen, konvertierte aber innerhalb des kämpferischen Geschehens, setzte sich ab in eigene Mission und aus innerem Befehl und zog auf eigene Faust ohne Waffe zum Sultan, um diesen die Froh- und Friedensbotschaft zu vermitteln. Der Versuch scheiterte. Der Sultan hörte ihn zwar gnädig an, aber es blieb beim Zuhören. Es wurde kein Politikum daraus. Die Intention machte es aus. In späteren Jahrhunderten kam es wieder anders. Der Erste Orden bezog wieder militante Positionen und stellte fraglos die tapfersten Feldzugsprediger wie die Türken, Johannes Capistran, Bernardin von Siena und andere, während ungelöscht wie eine Kerze aus der franziskanischen Frühzeit die Satzung aus der Laienregel des Dritten Ordens verblieb, dass ihnen das Waffentragen untersagt war. Später trübten sich noch einmal die Perspektiven. Zur Zeit Kardinal Richelieus in Frankreich erlebten wir innerhalb der franziskanischen Familie das traurige Schauspiel, dass der Berater Richelieus, die berühmte graue Eminenz, der Kapuzinerpater Joseph de Tremblay, Position gegen seine heiligen Mitbrüder in Wien, den heiligen Laurentius von Brindisi und den seligen Markus von Aviano bezog und Schweden und Türken nicht sehr ökumenisch, sondern rein militärpolitisch ihnen in den Rücken jagte. Welch verworrene, sich christlich nennende Zahl. Zwei Mitbrüder eines und des gleichen Ordens in diesem Kampf wieder einander. Das soll beileibe kein Vorwurf sein, nur eine Feststellung, dass die bloße Berufung auf die geistliche Stellung noch nicht das fällige Engagement im Sinn des Evangeliums zur Folge haben muss. Auf uns kommt indessen die verstärkte Verpflichtung zu, umso leidenschaftlicher in der Theologie zum Frieden das Pendel nach der anderen Seite ausschwingen zu lassen. Monsignor Elchinger, der Weihbischof Koadjutor von Straßburg, sprach es auf dem badisch-elsässischen Priestertreffen am 13. Mai 1965 in Bühl ganz deutlich aus, dass einfach Theologen wie Seelsorger rechts wie links des Rheins ihre Gemeinden nicht richtig und rechtzeitig vor 1914 und nachher orientiert und geführt hätten. Was uns gefehlt, war einfach eine Erziehung zum Frieden. Man fühlt es mitunter schon bei den Formulierungen. Es kann der Beste nicht im Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Wenn man denkt, welch hochmütige Abhebung, vielleicht unbewusst, sich darin äußert, als ob man dies so sicher wüsste, wer der Beste wäre. Und wer darf überhaupt vom Besten reden? Niemand ist gut als Gott allein. Und wieso ist der böse Nachbar einfach böse? Eine ähnliche Abwertung geschieht ja auch mit der sogenannten bösen Welt. Natürlich gibt es diese Welt, die bereits im Gericht ist, wie Johannes sagt. Aber wir haben uns so eine unbewusste, indirekte Festlegung der Welt in diese Richtung angewöhnt, die fast einer Abwertung gleichkommt. Hier gäbe es ein gemeinsames Feld für die Christen aller Bekenntnisse, sich in den sogenannten nicht-theologischen Disziplinen, den neueren Befunden, auch von Nicht-Christen zu stellen. Hier ist seitens der Welt in eigene Regie ein Dienst übernommen worden, Fragen nachzugehen, die uns Christen, insbesondere auch uns Seelsorgen, beiderseits zugutekommen. Keiner kommt in der Seelsorge ohne diese Vorarbeiten, um nicht zu sagen Vorfeldarbeiten aus. Manchmal wünschte man, wir machten mehr Gebrauch davon, ohne natürlich der Magie neuer Einsichten zu verfallen. Ganz abgesehen davon ist Gottes Geist ja auch in diesen anderen Weinbergen wirksam. Der Heilige Geist führt ja die Menschen von Epoche zu Epoche, von Notstand zu Notstand, nach einem geduldeten Weltkrieg um den anderen, an neue heilsträchtige Einsichten um die Aufarbeit an zerstörten und versehrten Menschen aufzunehmen. Gottlob, dass nach den Kriegen barmherzige Samariter sachgerecht Öl und Wein in dieser nachkriegszeitlichen Gewebe eingossen und die Nachbehandlung behutsam weiterführten, während wir manchmal den Eindruck erweckten, als liefen wir am Thema 1 wie der Priester und Levit in der Geschichte vorbei. Ich sage nicht, es ist so. Ich meine nur, es war der Eindruck. Und viele Menschen vor den Bannmeilen der Kirche haben ihn. Und man muss noch Gott und ihnen dankbar sein, wenn sie ihre Eindrücke ungeschützt weitergeben. Sie sagen zum Beispiel, um nur ein Beispiel zu nennen, dass sie nicht recht verstehen könnten, wieso wir so glücklich über die erreichte Konzelebration wären, während sie als Laien ganz anders, wo der Schuh drückte. Die Mischehenfrage, Frage der Geburtenkontrolle, der atomaren Aufrüstung und andere. So würde es uns innerhalb unserer manchmal zugeschlossenen christlichen Gesellschaft gut tun, wenn wir mehr das Ohr an der Welt hielten und was sich draußen vor unseren Toren tut. Papst Paul VI. Hat dies wohl auch mit seinem Dialog mit der Welt gemeint. In einem unserer jugendbewegten Fahrtenlieder von einst, da klingt das sehr gut an. Kameraden, fremde Welten, wachen nachts bei unseren Zelten, singen leis von unserem Land. Oder jene andere, vitale, angreifende Strophe, Kameraden, unsere Speere, werfen wir in fremde Meere, schwimmen nach und holen sie ein. Dies alles setzt eine Kontaktwärme zur Welt voraus, setzt Bescheidung und Bescheidenheit seitens der Christenheit voraus. Wir dürften uns in unserem Bekenntnis nicht so sicher und erhaben dünken. Der Welt zuzuhören, einem Mann zum Beispiel wie C.G. Jung, nur um einen Namen aus der tiefen Psychologie zu nennen. Wir müssen dann allerdings auch die Redlichkeit aufbringen, diese Befunde als bei ihnen eingekauft weiterzugeben, statt sie lautlos uns einzuverleiben, als wären wir selber darauf gekommen. Dies würde der Welt den Stachel nehmen, die an ihren Grenzgebieten zwischen Natur und Übernatur allergisch wird, wenn unerlaubte Übergriffe passieren. Wir sind in diesen weltlichen Bereichen und Disziplinen einfach Gasthörer. Vielleicht ist die Welt deshalb supersensibel geworden und fühlt sich vom Christlichen her bedroht. So ist auch ein Buch, Die Zukunft des Unglaubens, von Gerard Cheney zu verstehen. Hier vibriert eine verhaltene Leidenschaft für eifersüchtig gewahrte Hoheitsbereiche der Welt. Als eine solche Reaktion sollte man diese Vorstöße wohl nehmen. Nur schade, dass die gleiche humanistische Union ihrerseits sich so wenig dem Dialog mit den Christen stellt. Sie könnte hier von einer Tagung wie in Salzburg lernen, wo die Chefideologen von Ost und West mit einem Mann wie Karl Rahner und nicht zum ersten Mal ins Gespräch kam. Ökumene und Frieden. Wo könnten vor allem die Christen besser zusammengehen als in den Missionsländern, anstatt sich gegenseitig in den fremden Acker dazwischen zu säen, sich also dem später erkannten Verwandten und Bruder aus der Familie Mensch mit schwarzer und brauner Hautfarbe zuzuwenden. Wir haben lange genug damit gezögert. Heute veranstaltet Pastor Dr. King aus dieser schwarzen Familiengruppe zusammen mit den weißen Brüdern und Schwestern jenen Marsch um die Gleichberechtigung unter Beteiligung aller Stände und Bekenntnisse, darunter auch Ordensfrauen. Dabei ging es nicht um einen Wettlauf um die Gunst der Unterdrückten, sondern um ein Zeugnis einer echten Solidarität. Wenn all die vielen bisher unterdrückten Völker uns nur dies eine abnehmen könnten, dass wir nicht über sie herrschen, sondern nur ihre Brüder sein möchten, wäre damit nicht ein unübersehbarer Fortschritt in die Zukunft geschehen.